Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und von dem Herrn Jesus Christus. Ja, ihr Lieben, wenn man in eine fremde Stadt kommt, dann gibt es ja viele Möglichkeiten, diese Stadt zu entdecken und diese Stadt kennenzulernen. Die einen, die suchen als erstes gleich das Stadtmuseum auf, um sich so mit der Geschichte der Stadt vertraut zu machen. Die anderen haben sich vorher schon im Reiseführer kundig gemacht und steuern dann direkt so auf die einzelnen Sehenswürdigkeiten zu. Und ja, das haben wir abgehakt und alles gut. Und wieder andere, die schlendern einfach so ein bisschen durch die Stadt und ja, gucken einfach mal, was da so rumsteht und lassen das einfach so ein bisschen auf sich wirken. Wenn ich in eine fremde Stadt komme, dann ziehen mich eher früher als später dann auch die Gaststätten an den belebten Plätzen sozusagen magisch an. Josua, du weißt, dass das stimmt. Wir waren gestern in Wittenberg. Ich war gestern zum ersten Mal in Wittenberg, ehrlich gesagt, und musste natürlich das dann auch mal mir angucken. Und ja, wo sind wir gelandet? Auch in einer Gaststätte. Ja, im Idealfall sitze ich dann da so und lasse mir die lokalen Köstlichkeiten schmecken, sitze in der Sonne und ja, gucke so ein bisschen, was um mich rum passiert und spüre da so ein bisschen die Vibes einer Stadt, würde man heutzutage sagen, also so ein bisschen die Schwingungen, wie ticken die Leute, so wie tickt diese Stadt, was hat die für einen Rhythmus sozusagen. Und auch gerade Küche und Service, auch wie man bedient wird, wie man empfangen wird, das verrät ja auch einiges über Land und Leute. Ja, und Essen und Trinken stiftet Identität und es stiftet auch Gemeinschaft. Und das gilt nicht nur für die lokalen Spezialitäten, die ja eben typisch sind für eine bestimmte Region, sondern das gilt auch für das Essen und Trinken überhaupt. Man könnte vielleicht ein bisschen zugespitzt sagen, du bist, was und mit wem du isst. Du bist, was und mit wem du isst. Und es ist kein Zufall, dass sich die Vorwürfe der Pharisäer gegen Jesus gerade an seinem Essen und Trinken mit Zöllnern und Sündern entzündeten. Das finden wir immer wieder. Also überhaupt war sein Essen und Trinken ein Problem für die, aber auch gerade das Essen und Trinken mit Zöllnern und Sündern. Ja, warum? Wenn ich mit jemandem den Tisch teile, mit jemandem an einem Tisch sitze, dann verliert der seine Fremdheit und er wird zum Kumpel, ja, wird zum Freund. Und daher stammt auch ja der Ausdruck im Deutschen Gastfreundschaft. Essen und Trinken, das wissen wir alle, ist zudem lebensnotwendig. Und ich würde sagen, lebensnotwendig nicht nur zur Nahrungsaufnahme, sondern eben auch im Sozialen. Essen und Trinken, so sagt es ja auch der Volksmund, führt zu leiblichem und seelischem Wohlbefinden, wenn man es, ich sag mal, nicht völlig übertreibt. Essen und Trinken hält Leib und Seele zusammen. So gibt es diesen Spruch, Essen und Trinken hält Leib und Seele zusammen. Und auf keine Mahlzeit trifft dieser Spruch so einwandfrei zu wie auf das Abendmahl, wie auf das Mahl des Herrn. Brot und Wein stiften Gemeinschaft mit ihm und untereinander. Brot und Wein, Christi Leib und sein Blut, halten uns untereinander als Leib Christi zusammen und sie nähren unsere Seele. Und deswegen gehört das Abendmahl von Anfang an zu den Markenzeichen des christlichen Gottesdienstes und auch von Anfang an zu den Markenzeichen der christlichen Gemeinschaft überhaupt. Hier in der Mitte der Gemeinde zeigt sich, wes Geistes Kind wir sind. Hier in der Mitte der Gemeinde offenbart sich dementsprechend auch der geistliche Zustand einer Gemeinde. Und gerade weil das Abendmahl für unsere Identität in Christus so wichtig ist, so entscheidend ist, setzt bereits der Apostel Paulus alles daran zu zeigen, was das Abendmahl ist und wie es angemessen gefeiert wird. Und im ersten Brief an die Korinther teilt der von Gott berufene Christusapostel verbindliche Eckpunkte für die angemessene Feier des Christusmahls mit. Und ich lese uns aus dem ersten Korintherbrief im 11. Kapitel ab Vers 17. Genau, und ich habe den Text auch mal mitgebracht. Dann ist da vielleicht etwas leichter zu folgen. 1. Korinther 11, ab Vers 17. lasse zwei Verse aus, nicht weil ich die blöd finde, sondern weil die so ein bisschen vom Thema abführen und dann kommt er wieder zum eigentlichen Thema. Also das ist die Erklärung vorab. Indem ich aber Folgendes vorschreibe, tadle ich aufs Schärfste, dass ihr nicht zur Erbauung, sondern zur Beschädigung der Gemeinde zusammenkommt. Wenn ihr nun gemeinsam zusammenkommt, so ist es nicht möglich, das Mahl des Herrn zu essen. Denn ein jeder nimmt beim Essen sein eigenes Mahl zu sich, sodass der eine hungrig ist und der andere betrunken. Habt ihr denn nicht Häuser, um zu essen und zu trinken? Oder verachtet ihr die Gemeinde Gottes, sodass ihr die beschämt, die nichts haben? Was soll ich euch sagen? Soll ich euch loben? Nein, hierin tadle ich euch aufs Schärfste. Ich nämlich habe eben das als auf den Herrn zurückgehende Überlieferung empfangen, was ich euch überliefert habe. Der Herr Jesus nahm in der Nacht, in welcher er dahingegeben wurde, Brot, und nachdem er das Dankgebet gesprochen hatte, brach er das Brot und sagte, dies ist mein Leib für euch. Tut dies zum Gedenken an mich. Ebenso nahm er auch den Kelch nach dem Essen und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Tut dies, so oft ihr daraus trinkt, zum Gedenken an mich. Und dann fährt Paulus weiter, um zu erklären, was das jetzt bedeutet. Das heißt also, so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis dass er kommt. Wer daher in unangemessener Weise das Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, der versündigt sich am Leib und Blut des Herrn. Es prüfe also ein jeder sich selbst und auf diese Weise esse er von dem Brot und trinke er aus dem Kelch. Denn wer isst und trinkt sich selber ein Züchtigungsgericht herbei, wenn er den Leib des Herrn nicht angemessen würdigt. Deswegen sind unter euch viele Schwache und Kranke und schon genug sind entschlafen. Wenn wir uns aber selbst beurteilten, würden wir nicht gerichtet. Werden wir aber vom Herrn gerichtet, so werden wir gezüchtigt, auf dass wir nicht samt der Welt verurteilt werden. Darum, meine Brüder, wenn ihr zusammenkommt, um das Abendmahl zu essen, dann bewirtet einander. Wenn einer nur seinen Hunger stillen will, soll er zu Hause essen, auf dass er nicht zum Züchtigungsgericht zusammenkommt. Den Rest werde ich anordnen, sobald ich da bin. Soweit diese Verse aus dem 1. Korintherbrief. Und um eins gleich vorwegzunehmen, diese Darlegungen haben im Lauf der Zeit bei einigen Christen leider eine Art Abendmahlsangst ausgelöst. Und dafür ist vor allem ein Satz in diesem ganzen Abschnitt verantwortlich, nämlich der Satz vom sogenannten unwürdigen Genuss von Brot und Wein. Dieser Satz gehört zu den am meisten missverstandenen Sätzen im Neuen Testament überhaupt und daran schuld ist leider eine Eigenheit unserer deutschen Sprache. Denn die deutsche Sprache, die unterscheidet nicht zwischen einem Eigenschaftswort und einem Umstandswort, so hieß das früher mal, oder Adjektiv und Adverb, das ist dasselbe. Es geht in dem Zusammenhang nicht um unsere persönliche Eignung, dass ich persönlich würdig bin, sondern es geht um die Art und Weise, um die würdige Art und Weise, wie wir als Gemeinde das Abendmahl feiern. Das ist ein Unterschied. Es geht darum, dass wir die im Abendmahl dargereichte Gnade Gottes in Christus nicht geringschätzen, durch die Art und Weise, wie wir das feiern und wie wir hier zusammenkommen. Wir sind ja unser ganzes Leben lang auf Vergebung angewiesen. Und gerade darum kommen wir zum Tisch des Herrn. Und es lag Paulus ja nichts ferner, als uns von der Feier des Abendmahls abzuhalten. Im Gegenteil. Er zeigt uns hier, wie überlebensnotwendig die Feier des Christusmahls ist und wie wir uns des Segens dieses Mahls freuen können. Und da macht er nun einige Eckpunkte deutlich. Wie unser ganzes Leben in Christus und wie jeder Gottesdienst, der als solcher ja vor Gott und vor seinem himmlischen Hofstaat stattfindet, so ist auch und gerade das Abendmahl etwas zutiefst Heiliges. Wir kommen ja zusammen als in Christus Geheiligte. So spricht Paulus die Korinther ganz am Anfang des Briefes an. Als Glieder seines weltumspannenden Leibes. Wir kommen zusammen als Adoptivgeschwister Jesu Christi und damit als Söhne und Töchter Gottes des Vaters. Das ist ein unbeschreibliches Vorrecht, ihr Lieben. Und diese unsere Würdestellung, die soll in jeder unserer Zusammenkünfte sichtbar werden, besonders aber dann, wenn wir mit der Feier des Abendmahls gleichsam das geistliche Allerheiligste betreten. Und wenn wir mal erkannt haben, dass das Christusmahl uns in eine Wirklichkeit einführt, die unseren irdischen Alltag überschreitet und dass es uns auf unsere himmlische Bestimmung vorbereitet, dann begreifen wir auch vielleicht, wie wichtig die Frage ist, wie wir dieses Mahl feiern. Und schon das Alte Testament lehrt uns ja, dass mit dem Heiligen nicht zu spaßen ist. Gottes Heiligkeit ist ein verzehrendes Feuer. So lesen wir mehr als nur einmal. Und das ist auch nicht nur so dahergesagt, das macht sich nicht nur gut als Kalenderspruch oder sowas, ja, sondern wir können das an einigen recht drastischen Begebenheiten des Alten Testaments ja auch sehr deutlich ablesen. Ich erinnere nur mal an die Priester Nadab und Abihu. Die starben, weil sie fremdes Feuer vor Jahwe brachten und damit das Heiligtum entweihten. Oder denken wir an Usa, der in bester Absicht die Bundeslade festhalten wollte, sich damit aber an der Heiligkeit Jahwes vergriff und diesen Fehltritt und diesen Fehlgriff mit seinem Leben bezahlte. Und wir merken daran, dass jede Begegnung mit dem heiligen Gott im wahrsten Sinn des Wortes kritisch ist. Kritisch. Das Wort kommt aus dem Griechischen und bedeutet etwas, was unterscheidet. Und Gottes Heiligkeit ist in diesem Sinne kritisch, denn sie unterscheidet und sie trennt zwischen gottgemäß und unheilig. Und von Gottes Wort heißt es im Hebräerbrief, es sei lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet. Seele und Geist, auch Mark und Bein, und ist ein Richter. Das gleiche Wort im Griechischen, ein Richter der Gedanken und Sinne der Herzen. Wenn Gott uns begegnet, dann ist das im wahrsten Sinne des Wortes eine ernste Angelegenheit. Und ihm zu nahen, das ist nicht irgendwie so ein Kaffeeklatsch mit Kumpels. Die Begegnung mit dem heiligen dreieinen Gott, die beansprucht uns ganz. Ganz. Da ist dann kein Platz für irgendwas anderes. Da ist kein Platz für persönliche Eitelkeiten. Da ist kein Platz für Egoismus und Selbstinszenierung. Da ist kein Platz für unsoziales und unsolidarisches Verhalten gegenüber benachteiligten Gemeindemitgliedern, wie das in Korinth ausgerechnet beim Abendmahl offen zutage trat, wenn man sich dort getroffen hat, um gemeinsam zu essen und im Rahmen dieses gemeinsamen Essens auch das Abendmahl zu feiern. Da haben die einen eben für sich was mitgebracht und haben gesagt, ja, ich habe was und wenn du nichts hast, Pech für dich. Und deswegen schreibt Paulus, die einen hungern und die anderen sind schon besoffen. Aber der Gott, der sich seit jeher für Arme und Schwache, für Witwen und Waisen und auch für die Fremden einsetzt, dieser unser Gott, der duldet es nicht, dass man Bedrängte und Hilfsbedürftige mit Füßen tritt und schon gar nicht innerhalb seiner Gemeinde. Und vor diesem Hintergrund verstehen wir, warum eine fehlgeleitete Gottesdienst- und Abendmahlsfeier unweigerlich unter Gottes zeitlichem Gericht steht. Gott bleibt sich zwar treu und er nimmt seine Zusagen uns gegenüber auch nicht zurück. Er macht unsere auf Golgatha vollzogene Erlösung nicht rückgängig. und er entzieht uns nicht das ewige Leben. Aber gerade um unser ewiges Leben zu erhalten, kann es sein, das lesen wir hier, kann es sein, dass Gott unser irdisches Leben sozusagen vorzeitig abbricht. Denn Gott kann nicht auf Dauer zuschauen, wenn das Erlösungswerk seines lieben Sohnes respektlos behandelt wird. Gott kann nicht tatenlos zuschauen, wenn seine Gemeinde Christi Leib und Blut geringschätzt. Und da kann es sein, dass Gott eingreift und den einen oder anderen sozusagen vorzeitig aus dem Rennen nimmt, damit das Ziel, auf ewig bei ihm zu sein, eben nicht gefährdet wird durch den fortgesetzten Missbrauch seines heiligen Namens. Ein solches zeitliches Züchtigungsgericht bewahrt uns vor dem tödlichen Endgericht. So ernst und bei alledem doch zutiefst tröstlich, sagt es uns der von Gott bevollmächtigte Apostel ab Vers 29. Denn wer isst und trinkt sich selber ein Züchtigungsgericht herbei, wenn er Christi Leib und Blut nicht angemessen würdigt. Und deswegen sind unter euch viele Schwache und Kranke und schon genug sind gestorben. Das war jetzt mal bezogen auf die Situation in Korinth, muss man auch gleich dazu sagen. Also man kann jetzt nicht sagen, jeder, der krank ist oder jeder, der stirbt, da ist das so das Problem. Aber in Korinth gab es dieses Problem und da hat es diese Auswirkung tatsächlich gehabt. Und Paulus sagt, wenn wir uns selbst beurteilten, dann würden wir nicht gerichtet. Und dann kommt aber dieser ganz wichtige Satz, wenn wir vom Herrn gerichtet werden, es ist ja der Herr, der sich uns auch hier darreicht in Brot und Wein, dann werden wir in Anführungszeichen nur gezüchtigt, auf dass wir nicht samt der Welt verurteilt werden. Und das ist die eine Seite. Und da kommt natürlich die Frage, ja, was sollen wir denn vielleicht anders machen als die Korinther? Wie würdigen wir denn den Leib und das Blut Jesu Christi in angemessener Weise? Was ist überhaupt das Abendmahl und wie feiern wir es gottgemäß? Und die Antwort liegt eigentlich auf der Hand. Was wir normalerweise seinem zeitlichen Ursprung nach als Abendmahl bezeichnen, weil es Jesus eben ursprünglich mal am Abend gefeiert hat, das bezeichnet Paulus wortwörtlich und im Grunde viel sachgemäßer als das herrliche Mahl. Also herrlich, nicht, das ist ein bisschen das Problem, wir können es im Deutschen kaum sagen. Im Griechischen gibt es diese Möglichkeit. Herrlich, dieses Eigenschaftswort meint, es ist das Mahl, das zum Herrn gehört, zu Christus gehört. Es ist das Mahl, das von ihm stammt, das mit ihm verbindet und das ganz und gar auf ihn bezogen ist. Was wir hier zu uns nehmen, das ist uns von unserem Herrn geschenkt. Christus selbst ist der Gastgeber. Er bittet uns als Gäste an seinen Tisch. Und er stiftet hier eine Gastfreundschaft, die in Ewigkeit besteht. Das Abendmahl ist in jeder Hinsicht ein Christusmahl. Wir feiern es gottgemäß, wenn wir es christusgemäß feiern. Wenn wir also ernst nehmen und das heißt ja im Grunde Glauben. Wenn wir also ernst nehmen, was Christus uns hier zusagt und was er uns hier tatsächlich und leibhaft mit uns teilt, nämlich seinen eigenen Leib für uns und sein Blut des neuen Bundes, das er uns zu gut vergossen hat. Und wenn wir bei der Feier des Christusmahls die Worte zitieren, mit denen Jesus selbst das Mahl eingesetzt hat, dann tun wir das ja nicht in irgendwie magischer Absicht. Die Einsetzungsworte sind keine Zauber- oder Beschwörungsformel, sondern sie sind Jesu eigenes Wort an uns. Es sind Jesu Worte, die uns mit ihm verbinden. Er selbst muss zu uns sprechen, wenn wirklich etwas in unserem Leben geschehen soll. Anders als unsere menschlichen Worte sind Jesu Worte Geist und Leben. Geist und Leben. Jesus ist kein Mensch wie du und ich, er ist der ewige Sohn des lebendigen Gottes, der nur unseretwegen Mensch wurde und starb, bevor er dann wieder zu dem Vater zurückkehrte, wo er jetzt in Herrlichkeit thront und uns erwartet. Und darum sind Jesu Worte Gottes Wort. Jesu Worte sind Gottes Wort. Sie haben Kraft.
Sie ergreifen unser Herz. Sie verleihen uns den Heiligen Geist. Sie stärken und sie bewahren uns. Und deswegen verstehen wir, dass wir auf dieses Wort überhaupt nicht verzichten können, wenn wir nicht zugrunde gehen wollen. Und das dürfte auch hinreichend erklären, warum die frühe Christenheit das Christusmahl sogar täglich gefeiert hat. Können wir in der Apostelgeschichte nachlesen. Täglich haben sie das Abendmahl gemeinsam gefeiert. Die ersten Christen, die hatten offensichtlich ein Bewusstsein dafür, wie überlebenswichtig die dauerhafte Verbindung mit dem auferstandenen Herrn ist, die er uns in seinem Mahl gewährt. Und es ist kein Zufall, dass die Apostelgeschichte gerade in diesem Zusammenhang auch davon berichtet, dass die Gemeinde alle Dinge gemeinsam hatte. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Steht genau in diesem Zusammenhang, ist sogar gerahmt von den Berichten über das Abendmahl. Ganz interessant. Die ersten Christen wussten, dass die im Christusmahl gewährte leibhafte Christusgemeinschaft zugleich die leibhafte Gemeinschaft aller Christusgläubigen untereinander begründet und erhält. Und Paulus fasst es im ersten Korintherbrief so in die Worte, in Kapitel 10, Vers 16 und 17, der Kelch des Segens, den wir segnen, ist der nicht die Gemeinschaft des Blutes Christi? Das Brot, das wir brechen, ist das nicht die Gemeinschaft des Leibes Christi? Denn ein Brot ist's, so sind wir, die vielen, ein Leib, weil wir alle an einem Brot teilhaben. Und es war gerade dieser Punkt, den die Christusgläubigen in Korinth missachteten und weswegen sie Paulus aufs Schärfste tadelt. Denn Abendmahl heißt Christusmahl, heißt leibhafte Gemeinschaft mit dem für uns Gekreuzigten, mit dem Auferstandenen, unserem Herrn und zugleich leibhafte, durchaus auch materielle Gemeinschaft mit allen, die ihm gehören. Und ihr Lieben, damit steht uns eigentlich jetzt vor Augen, worin der geistliche Segen des Christusmahls besteht. Das Christusmahl vermittelt und erhält die leibhafte Gemeinschaft mit ihm, unserem Herrn. Es führt uns zugleich in die Weite der leibhaften Gemeinschaft mit allen, die er seinem Leib eingefügt hat und auch noch einfügen wird. Und wichtig ist dies, wie Christus einmal für uns gekreuzigt worden ist, so sind wir einmal auf seinen Tod getauft worden. Golgatha und unsere Taufe sind einmalige Ereignisse. Sie sind aber der Beginn eines Weges und nicht das Ende. Golgatha und unsere Taufe sind das Ja-Wort Gottes zu uns und fortan will die damit besiegelte Ehe mit Leben gefüllt werden. Als Gemeinde sind wir Christi Braut. Und viele von euch wissen es besser als ich, wie jede gute Ehe an der bleibenden Gemeinschaft der beiden Ehepartner hängt. So bedürfen wir der immerwährenden und leibhaften Gemeinschaft mit Christus, unserem Bräutigam. Und lassen Sie mich vielleicht noch mit einem anderen Bild ausdrücken. Unser gegenwärtiges mit Christus in Gott verborgenes Leben gleicht einem Marathonlauf oder vielleicht auch einer Bergetappe bei der Tour de France mit so einer Zielankunft Alpe d'Huez oder Mont Ventoux. Wer das schon mal gesehen hat, ganz schön anstrengend. Da geht es auf und ab. Da geht es durch Wind und Wetter, durch Hitze und Kälte. Und da kommt es zum einen natürlich auf die richtige Ausrüstung an. Aber besonders wichtig ist auch eine stärkende Wegzehrung. Eine stärkende Wegzehrung. Das beste Fahrrad bringt nichts, wenn du einen Hungerast bekommst. Und so ein Hungerast könnte übel enden. Ein plötzliches Absacken des Blutzuckerspiegels raubt Kraft und Konzentration. Unterzuckerung kann zu Zitteranfällen, zu Unruhe, zu Angstgefühlen und auch zu Orientierungslosigkeit führen. Und gerade im Hochgebirge wird so etwas schnell lebensgefährlich. Und darum stehen bei solchen Langstreckenrennen in bestimmten Abständen Helfer am Straßenrand oder am Weg, die den Sportlern Zwischenverpflegung reichen. Und ohne solche Helfer würde es wohl kein Sportler ins Ziel schaffen. Und das Abendmahl ist im Grunde so eine geistliche Zwischenmahlzeit, die unser Herr uns darreicht, damit wir nicht auf der Strecke bleiben. Wir brauchen das Christusmahl, weil Christus unsere einzige Kraftquelle ist. Wir brauchen das Mahl des Herrn, weil er selber uns darin Anteil an ihm gewährt. Im Abendmahl gewährt er uns stets aufs Neue, was er uns in der Taufe ein für allemal zugesagt hat. Man kann sagen, das Christusmahl verstetigt im Grunde diese einmal empfangene Gnade. Christi Leib und Blut ist unsere geistliche Wegzehrung auf dem Weg durch die Zeit, bis dass er kommt und wir bei ihm sind. Und indem wir sein Mahl feiern, verkünden wir, dass in Christi Tod unser Heil für alle Zeiten beschlossen liegt. Indem wir das Christusmahl empfangen, bekennen wir, dass wir allein von Gottes Gnade leben und täglich auf sie angewiesen sind. Indem wir das Mahl des Herrn so feiern, nämlich in großer Zuversicht, in tiefer Dankbarkeit und Demut, voll lebendiger Hoffnung und voll Freude des Heiligen Geistes und voller Liebe, feiern wir es in angemessener, in würdiger Weise und empfangen den Segen, den Christus jedem von uns zuspricht, indem er uns sagt: Mein Leib für dich gegeben, mein Blut für dich vergossen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.